Ja, seid herzlich gegrüßt auch heute Abend, auch aus Paraguay. Schön, dass ihr jetzt immer aus Paraguay zu uns kommt, zum Gottesdienst. Das ist sehr schön. Ja, keine Reisen werden gescheut, immer hier in der Stadtmission. Das ist super. Ja, schön, dass wir da sind. Manch einer wäre auch gerne da, wenn er denn könnte. Und ich möchte besonders hinweisen auf die Katja Wagener, die auch gerne hier wäre, aber deren Mutter im Krankenhaus liegt. Und man kann sagen, dass, oder Katja nimmt an, dass es so doch zu Ende geht mit ihr. Ich war heute Morgen noch im Kreisklinikum und habe sie dort besucht. Mit der Katja zusammen kam ich ja rein und sie war an der Dialyse. Und man weiß manchmal nicht so genau, wie viel bekommen die Leute noch mit, wenn man redet. Verstehen Sie mich noch? Hören Sie mich noch? Ja, habe ich mich gefreut. Und dann habe ich Psalm 23. In solchen Situationen brauchen wir keine großen theologischen Ausführungen machen, sondern ganz einfach das, was man vielleicht auch schon mal gehört hat im Leben, vom Evangelium wiederholen. Der gute Hirte, der mich führt in meinem Leben. Das sind so Dinge, an die man anknüpfen kann. Und so war ich dort gewesen und ich bitte euch einfach auch für die Katja und ihre Mutter zu beten. Ich glaube, sie heißt Anita, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Anita Wagener, die wohl auf der letzten Wegstrecke ist. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Habt ihr schon die neue Jahreslosung entdeckt hier an der Wand? Seht ihr dort an der Wand den Glauben? Der ist in einem etwas helleren Bereich. Ne? Ich glaube, der Hintergrund ist etwas heller. Ja, das wollen wir. Wir wollen glauben. Wir wollen vertrauen, Jesus vertrauen. Aber wie Roland schon sagte, manchmal sind beide so nahe beieinander, der Glaube und der Unglaube. Und ihr seht auf dem Bild, der Unglaube ist eher dunkel hinterlegt. Da sind die Zweifel, da sind die Fragen, da wissen wir nicht mehr, wie es gehen soll. Und beides zusammen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Zu dieser Jahreslosung, die Geschichte, aus der diese Jahreslosung eben stammt, aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 9, ab Vers 14, ist ein etwas längerer Text, aber ich lese ihn einfach mal vor. Und versucht euch einfach mal reinzuversetzen in die Jünger, in Jesus und auch in den Vater, der diesen Sohn hat, der so schwer leidet. Markus 9, ab Vers 14. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum, und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzte sie sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er, Jesus, fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir. Der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn. Und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollten, und sie konnten nicht. Er aber antwortete ihnen und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn, und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist, dass ihm das widerfährt? Und er sprach, von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes: Ich glaube, hilf meinem Unglauben! Als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus, und der Knabe lag da wie tot, sodass die Menge sagte, er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er heimkam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Er aber sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten und Fasten. Wir kommen hier in eine Situation hinein der Hilflosigkeit. Alle gucken sich an und fragen sich, wie das gehen soll. Ja, da war ein Mann, der hat einen Jungen, der schwer eben unter einem sprachlosen Geist litt, seit Kind auf, seit Jahren war es nicht anders. Immer wieder dieselbe Situation, immer wieder gab es diese Anfälle, immer wieder gab es diese Not und keiner wusste zu helfen. Nun hatte er von Jesus gehört und seinen Jüngern und jetzt kam er zu den Jüngern und sagte, jetzt helft mir doch. Endlich vielleicht jemand, der mir helfen kann. Ich war schon bei 1000 Ärzten. Ich war schon überall und habe gefragt, wer kann uns helfen? Keiner. Und jetzt komme ich zu euch Jüngern, ihr könnt das bestimmt. Und dann haben sie es versucht. Und es ging nicht. Die Menge drumherum, vielleicht die Jünger angingen und sagten, habt ihr auch nicht geschafft. Ja? Seid ihr auch nicht anders als die anderen. Die Jünger, die sich vielleicht gegenseitig beschämt anschauten und sagten, es ist uns irgendwie peinlich, dass wir jetzt hier keine Veränderung herbeibringen können, dass das jetzt nicht gelungen ist. Und dann kommt Jesus in diese Situation hinein der Hilflosigkeit. Und ich weiß ja nicht, in welcher Situation wir sind, also wir insgesamt sind, jeder von uns in seiner Situation. Ich kenne Situationen, ich weiß um Situationen in meinem Leben, auch heute, auch in der Gegenwart, von der du gesprochen hast, Roland, wo ich einfach hilflos bin. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Und vielleicht geht es euch ähnlich in manchen Fragen vielleicht auch im Blick auf die Kinder. Kathi, ihr habt noch kleinere Kinder, das ist schön, die hat man im Griff noch, meistens. Und wenn sie dann größer werden, dann gehen sie so ihre Wege. Und manchmal schaut man so hilflos auch auf die Situation. Oder jemand wie heute eben, heute ganz aktuell im Krankenhaus, man ist im Krankenhaus, man sitzt da in so einem Krankenbett, die Dialyse läuft und man weiß, diese Person, menschlich gesprochen, wird nicht mehr lange leben, da ist man ja hilflos. Ja. Und es ist gut, wenn man dann dort eben sitzt und nicht so tut, als wenn man alles im Griff hätte. Und so war die Situation damals auch bei den Jüngern. Die Leute sprachen miteinander, tuschelten, hilflose Situation. Und dann sagt, und plötzlich tritt Jesus in diese Gemeinschaft rein. Sie entsetzen sich, plötzlich ist der Chef da. In Anführungsstrichen. Da ist er, da ist Jesus, nicht die Jünger, Jesus. Und so kommen wir zum ersten Gedanken heute Abend, auch für uns, auch in unserer Hilflosigkeit. Jesus ist da. Plötzlich steht er in der Mitte. Jesus ist da. Und er wird aktiv, Jesus wird aktiv und er sagt, Leute, lasst ihn zu mir kommen. Zu mir kommen. Der Mann, der Vater mit seinem Sohn sollen zu Jesus kommen. Aber kommen müssen sie. Manchmal ist es vielleicht so, auch wenn wir schon länger im Glaubensleben stehen, dass wir vielleicht schon 100-mal zu Jesus gekommen sind, wegen eines Anliegens, das wir haben. Und irgendwie hat sich nichts getan. Wir sind müde geworden, dass wir immer wieder kommen mit den gleichen Anliegen, die wir haben. Wir sind matt geworden, auch in unserem Glauben. Aber kommen müssen wir. Ein altbekanntes Wort aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 11, Vers 28, dieses wunderbare Wort, das Jesus sagt: Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt, kommt. Ja, aber ihr müsst kommen. Wir haben die Situation in der frühen Geschichte, Jesus mit seinen Jüngern, wo Menschen anderen geholfen haben, zu Jesus zu kommen. Der Andreas, der spätere Apostel, kommt zu seinem Bruder Simon, Petrus, und erzählt ihm von Jesus. Und es heißt so schön, Johannes Evangelium Kapitel 1, und er führte ihn zu Jesus. Und dann der Nächste, der Philippus. Mensch, der sagt, da haben wir ihn doch, da ist doch der Messias. Das muss auch der Nathanael wissen. Und er kommt zum Nathanael und sagt, komm und sieh es doch. Komm doch zu Jesus. Andere können dir nicht helfen bei all dem, was uns bewegt. Komm zu Jesus und Jesus sieht die Not. Es heißt hier in diesem Text ganz konkret, was da ablief. Und sie brachten ihn zu ihm und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Direkt. Das Leben, wie es ist, die Not, wie sie ist, Jesus vor Augen. Jesus sieht unsere Not. Er sieht unsere Not, die wir haben, und er kann auch nachempfinden. Im Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 15 heißt es so schön, Jesus war versucht wie wir. Er kennt die Schmerzen, die du vielleicht auch im Moment hast. Die Not, die Angst und die Kinder, die Fragen, wie es weitergehen soll. Wenn ein lieber Mensch vor den Toren der Ewigkeit steht, wie geht es da weiter? Die Fragen, die einfach da sind, er sieht sie. Psalm 139, da heißt es ja so schön, ich gehe und liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Das kann man ja verschieden jetzt auch auslegen, in der Weise, Jesus sieht mein Leben, er sieht das Gute in meinem Leben, aber er sieht auch das Böse in meinem Leben. Wir wollen heute einfach uns auf die Not unseres Lebens konzentrieren. Die sieht er auch. Er weiß, wie es uns geht. Er weiß, wie man einsam sein kann. Er weiß, was Schmerzen sind. Er weiß, was Beziehungskrisen bedeuten. Er weiß es alles. Bei mir ist das anders. Wenn ich an einem Krankenbett sitze, dann sitze ich da als gesunder Mensch vor diesem Krankenbett und versuche, einen Menschen zu trösten, der Schmerzen hat, der kaum noch lebt. Ja, das ist alles nur so bedingt Hilfe. Was kann ich denn einfach diesen Menschen geben? Ich kann versuchen, ihm Gottes Wort zu sagen, aber ich kann nicht das empfinden, was er empfindet in seiner Not. Seine Schmerzen habe ich nicht. Seine Angst vielleicht vor dem Tod habe ich im Moment nicht. Aber Jesus versteht mich und Jesus weiß Bescheid. Wir als Seelsorger, wenn wir unterwegs sind und Leute besuchen und wenn ihr Leute besucht, sind immer wieder nur bedingt Leute, die Anteil nehmen können. Es ist immer nur bis zu einer bestimmten Grenze. Aber zum Glück ist da Jesus. der uns kennt und der wirklich 100% mitleiden kann und mitempfindet und meine Situation sieht. Und Jesus hört. Und er hört auf diesen Vater, der seine Not rausruft. Und Jesus fragt den Vater, wie lange ist's? Ja, von Kind auf. Und dann geht's weiter, Vers 22. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich uns und hilf uns. Merkt ihr diese Dramatik? Der Mann ist fertig. Viele Versuche gemacht. Nichts hat geholfen. Aber merkt ihr auch hier, Jesus hört einfach zu. Er fragt sogar, erzähl mal, was ist los? Erzählen. Zuhören können. Manchmal kommt man ins Gespräch mit Leuten, die in einer schwierigen Situation sind. Man kann ja auch die Situation nicht ändern. Man kann nicht einfach die Sache rumdrehen und sagen, sei einfach gesund. Oder den Hahn rumdrehen und sagen, das Problem ist jetzt weg. Ja, wer bin ich denn? Kann ich doch nicht. Aber was ich kann ist, ich kann zuhören. Auch wenn ich nicht die große Antwort habe. Auch wenn ich nicht weiß, was ich genau sagen soll. Aber ich kann zuhören, Anteil nehmen. Bei aller Begrenzung, die dabei ist, aber ich kann Anteil nehmen. Und alleine das ist oft schon die ganze Seelsorge, die ich leisten kann. Abgesehen, dass ich vielleicht noch ein mutmachendes Wort sagen kann, beten kann mit demjenigen. Aber oft ist es nur das Zuhören. Wer hört noch zu von uns? Jesus hört zu. Und so kommen wir jetzt zu einem zweiten Themenkreis. Der erste war, Jesus ist da. Das ist etwas ganz anderes, als wenn wir da sind. Jesus ist da, er ist auferstanden, er lebt und er ist da. Jetzt der zweite Themenkreis, Jesus ist barmherzig. Denn er wird von dem Vater ganz schön herausgefordert. Ihr habt es ja schon gehört. Oft hat er ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Und jetzt, wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Das hätte schlecht ausgehen können für den Vater, indem Jesus gesagt hätte, weißt du, lieber Mann, so kannst du mit mir nicht reden. Kannst du aber was? Aber wenn die Not einen Menschen zu so einer Ansprache führt, dann kommt es nicht auf schöne Worte drauf an. Dann kommt es nicht darauf an, ob wir alles sauber korrekt formulieren. In der Not kann ich auch einfach mal die Dinge raushauen, auch Dinge sagen, die vielleicht übertrieben sind, die vielleicht sogar Gott anklagen. Wir haben Beispiele in der Bibel. Hiob, der mehrfach warum fragt. Hiob, der sagt, Gott, du bist ungerecht mit mir. Ich verstehe das nicht, warum das so geht mit mir, wie es mit mir geht. Habe ich doch wirklich nicht verdient. Ich weiß nicht. Der Mann fordert Jesus heraus. Kannst du aber was, so hilf uns. Die Not treibt ihn. Hier ist keine Philosophie. Nicht, dass einer sagt, ich lehne Gott ab, ich will mit Jesus nichts zu tun haben. Dann sagt Jesus, okay, wenn du nicht willst, du bist herzlich willkommen, aber wenn du nicht willst, dann ist dein Ding. Aber wenn ein Mensch aus der Not heraus Dinge formuliert, dann hört Jesus weiter zu. Übrigens auch bei Hiob. Hiob hat ja alles Mögliche auch formuliert, was glaubensmäßig nicht so astrein war. Auch die Freunde übrigens. Und doch spricht Gott plötzlich den Hiob an. Er sagt nicht, jetzt kannst du mich lassen, egal. Du hast so viel Negatives über mich gesagt, damit ich nichts mehr mit dir zu tun habe. Nein, Gott spricht den Hiob an. Und nachdem jetzt der Vater Jesus herausgefordert hat, fordert Jesus den Vater heraus. Jetzt geht es umgekehrt. Das ist ganz interessant hier in der Situation. Was fragst du, kannst du was? Sagt Jesus. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Ja, alle Dinge sind möglich, der da glaubt, der vertraut. Was heißt das in dieser Situation? Glauben, Vertrauen. Vielleicht in dieser Situation besonders, dass man sagen kann, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt, dass Gott, dass Jesus größer ist als meine Not. Glaubst du, dass ich größer bin als deine Not? Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Größer als die Not? Ja, eigentlich ja schon. Wenn Jesus von Gott gesandt ist, dann kann er das. Dann wird es auch kein Problem sein. Aber, und jetzt wird es wieder schwierig für diesen Mann, wie es für uns immer wieder schwierig wird. Er sieht seinen Jungen, wie er leidet. Auch in der Gegenwart leidet. Er sieht es, er hört es. Und jetzt soll er glauben. Vertrauen auf einen Gott, den er nicht sehen kann. Nun, damals wurde er sichtbar in Jesus auf dieser Erde. Das war ein gewisser Vorteil, wenn man so will. Aber auch wir heute, wir sehen Jesus nicht und wir sollen glauben. Wir sehen den Vater nicht und wir sollen glauben. Aber was wir sehen, ist die Not. Wir sehen, wir hören die Schmerzen, wenn einer stöhnt. Wir sehen, wie er sich abmüht, wie es nicht mehr geht, wie alles Mögliche läuft. Und wir sehen das und dann sollen wir glauben, Gott ist größer als die Not und sehen ihn nicht. Der Vater fordert Jesus heraus, kannst du aber was? In der Not. Jesus kontert und sagt, was sagst du, kannst du was? Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Ja, er will, dass der Junge gesund wird. Er will es glauben. Er will es glauben, weil das ist ja die Lösung. Er will es glauben, aber er fühlt sich überfordert. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es ist so stark, der Eindruck der Gegenwart, die Not des Momentes ist so stark, dass es mir schwerfällt zu denken, dass das einfach so durch dich anders werden kann. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Genau das ist das, was uns auch immer wieder überfällt, dass wir uns überfordert sehen, weil wir die Not sehr stark bewegen, wenn wir auf unsere Kinder achten, die in Nöten sich vielleicht befinden, die vielleicht nicht den Weg gehen, wie wir uns ihn vorstellen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es wäre doch so schön, wenn sich was tun würde. Wir sind mitten im Leben. Wir kommen zum dritten Themenkreis. Und der heißt nun, Jesus hilft. Der erste, Jesus ist da, Jesus ist barmherzig und jetzt Jesus hilft. Und es heißt ab Vers 25 in seinem Text, als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus und der Knabe lag da wie tot, sodass die Menge sagte, er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Interessant ist hier bei dieser Begebenheit noch, dass als Jesus einschreitet und die Lösung schon da ist, es erst noch mal schlimmer wird. Menschlich gesprochen, der ist tot. Den hat er jetzt umgebracht oder was ist passiert? Manchmal denken wir, wir beten, wir hoffen, wir kommen mit unserem Glauben und Unglauben, wir ringen. Wir kommen immer wieder zu Jesus. Manchmal denkt man, warum? Ich habe mehr den Eindruck, es wird schlechter als besser. Haben wir hier auch. Und dann hilft Jesus. Ich möchte noch mal eingehen auf diese Spannung in diesem Wort. Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Ja, was denn jetzt? Glauben oder Unglauben? Ja, beides. Ich glaube, hilft meinem Unglauben. In der Begebenheit Jesu mit seinem Freund Lazarus, der verstorben war, sagt Jesus zu einer der Schwestern: Wenn du glaubtest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen. Die Schwester sagt, ist ja schon 4 Tage tot und so, da passiert ja nichts mehr. Wenn du glaubtest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Ich auch wieder glaube. Ich glaube. Wenn du glaubst, siehst du die Herrlichkeit Gottes. In diesem Zusammenhang, Johannes 11, wird uns deutlich, hier geht es darum, Vertrauen, dass Jesus etwas verändern kann. Um die Herrlichkeit Gottes in seiner Kraft, in seinem Wirken zu erfahren. Die Herrlichkeit im Tun Gottes. Ich habe aber noch eine andere Stelle. Und zwar steht sie im 2. Mosebuch, Kapitel 34, Vers 6 und 7. Die lese ich euch doch mal kurz vor. Die ist in diesem Zusammenhang sehr wichtig, 2. Mose 34, 6 und 7. Diese Stelle folgt auf den Wunsch des Mose: Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Wieder, nicht? Ich will was erleben mit dir, Gott. Ich will sehen, dass du was tust. Er hatte ja schon manches erlebt. Er hatte erlebt, wie Gott das Volk Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft herausgeführt hatte. Er hat vieles erlebt. Aber jetzt in diesem Moment sagt der Herr: Ich will deine Herrlichkeit sehen. Ich weiß nicht genau, was er erwartet hat. Vielleicht ein großes Licht, den Thron Gottes oder wie es auch schon war, Posaunenschall oder Erdbeben. Aber irgendetwas, dass man was merkt, dass Gott da ist. Die Herrlichkeit Gottes sehen. Und Gott sagt zu Mose: Halt den Ball flach. Die erträgst du gar nicht, meine Herrlichkeit. Und dann wird Mose etwas abseits gestellt und Gott geht in der Ferne an ihm vorüber und Gott ruft im Blick auf sich aus: Herr, Herr, Gott barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand bis dahin. Hier stellt sich Gott in seinen Eigenschaften vor: Ich bin gnädig, barmherzig, ich vergebe, aber ich bin auch ein gerechter Gott. Ungestraft lasse ich niemand. Diese zwei Eigenschaften Gottes, der gnädige Gott und der gerechte Gott. So stellt sich Gott vor. Aha. Und ich bin so froh, dass ich wissen darf, dass diese ganze Sache mit der Gerechtigkeit Gottes für mich erledigt ist, nicht weil ich so gut bin und weil ich alles im Griff habe und weil ich alles richtig gemacht habe. Oder weil ich keine Hilflosigkeit kenne, stehe ja über allem, stimmt ja gar nicht. Sondern ich bin gerecht gesprochen durch Jesus Christus. Durch sein Blut am Kreuz von Golgatha bin ich gerecht geworden. Gott ist barmherzig und gerecht. Vor seiner Gerechtigkeit hätte ich keine Chance. Aber Jesus macht mich gerecht. Es bleibt noch über für mich die Barmherzigkeit Gottes. Ich lebe unter der Barmherzigkeit Gottes. Man könnte das auch bezeichnen, die Herrlichkeit seines Seins. Er ist gnädig Unter dieser Gnade darf ich leben. Unter dieser Gnade darf ich leben. Das ist die Herrlichkeit seines Seins. Und diese Gnade hat einen Unterschied zu der Herrlichkeit seines Tuns hier und heute. Wenn er auch hier hineinwirkt, was wir uns auch immer wünschen, ja, dass er was verändert, dass er was tut, dass er unsere Hilflosigkeit auflöst, all das wird doch irgendwann vergehen. Auch Lazarus ist gestorben. Irgendwann. Aber die Herrlichkeit seines Seins, seiner Gnade, die bleibt. Die bleibt. So kann ich auch im Frieden heimgehen zu Jesus. Seine Gnade bleibt. Welche Herrlichkeit ist eigentlich größer? Die Herrlichkeit seines Tuns? Ja, es ist großartig, wenn wir das erfahren. Und viele von euch haben es immer wieder in ihrem Leben erfahren, wie Gott hineingewirkt hat in ihr Leben und ihnen geholfen hat. Keine Frage. Auf der anderen Seite wissen wir auch alle, dass wir auch Bereiche unseres Lebens haben, wo wir irgendwo hilflos sind. Wir bleiben weiter dran. Aber wir dürfen wissen, bei aller Hilflosigkeit, und wenn sich noch nichts verändert, die Gnade Gottes steht über meinem Leben. Auch wenn ich nicht spüre von deiner Kraft, bist du dennoch da, Herr. Jesus hilft. Entweder erfahren wir die Herrlichkeit in seinem Tun, oder wir dürfen uns geborgen wissen in der Herrlichkeit seines Seins, in seiner Gnade, die einfach da ist. Bei all der Hilflosigkeit, bei all den Fragen, die auch da sind. Aber die ist eben auch da und die ist ewig. Tja, die Jünger haben das alles so miterlebt. Ihre Hilflosigkeit, dann das, was Jesus tat. Und dann sind sie mit Jesus alleine dann noch zusammen und fragen ihn dann, warum konnten wir das denn eigentlich nicht tun? Dazu sagt dann Jesus, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten und Fasten. Interessanter Ausspruch für mich, weil vorher ging es immer um den Glauben. Habt ihr das ja mitbekommen, ja? Zu den Jüngern sagte ihr Kleingläubigen in unserem Text, dann sagte zum Vater eben, alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Und jetzt hätte ich eigentlich erwartet, dass Jesus sagt zu seinen Jüngern, diese Art kann nur durch den Glauben ausfahren. Aber sagt er so in der Weise nicht. So er nimmt ein anderes Wort, er sagt Gebet, Beziehung, meine Beziehung. Glauben ist ja auch Beziehung, Vertrauen. Beten ist Beziehung. Herr, ich komme mit dem, was mich bewegt, zu dir. Ich sage es dir. Vielleicht habe ich keinen großen Glauben. Aber wie Hudson Taylor mal sagte, wir brauchen keinen großen Glauben. Wir dürfen glauben an einen großen Gott. Herr, ich komme mit meinem Anliegen zu dir, mit meiner Hilflosigkeit, mit dem Gebet, mit meinem Flehen. Und ich weiß, ich habe einen großen Gott, der größer ist als meine Not. Amen.